Hallo zu einer neuen Ausgabe Wortschritte. Wir sind heute in dem beschaulichen, idyllischen Gebelsberg. Wenn Sie sich fragen, wo das liegt, irgendwo zwischen Wuppertal und Hagen, kann man sagen. Und unser Gast ist?
Thomas Weber.
Thomas Weber ist Olympiafahrer. Und der sitzt wahrscheinlich schon auf gepackten Koffern, denn bald geht es los. Bald fangen die Olympischen Spiele in Paris an. Was er dort macht, was er bislang alles erlebt hat, das erfahren wir jetzt. Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Lieber Herr Weber, ich habe es gerade schon gesagt, vom 26. Juli bis 11. August gibt es die Olympischen Spiele in Paris. Sind Sie schon aufgeregt?
Für mich sind es die 8. Olympischen Spiele. Ist ja was ganz Besonderes. 4-mal im Winter, 4-mal im Sommer. Was Besonderes, damit meine ich, dass die allermeisten Olympiateilnehmerinnen entweder im Winter oder im Sommer dabei sind. Von daher beim 8. Mal ist die Vorfreude zwar wie jedes Mal groß, aber so richtig aufgeregt. Es ist schon auch eine gewisse Vorfreude und Routine.
Angefangen haben Sie 2006, wenn ich mich richtig erinnere, in Turin. Das waren Ihre ersten Spiele.
Genau. 8-mal Olympia und 10-mal bei den Weltspielen der Studierenden, was eigentlich nach Olympia die zweitgrößte Multisportveranstaltung der Welt ist. Ja. Mit vielen, vielen tausend Teilnehmenden aus allen Ländern der Welt. Und da übrigens im kommenden Jahr der Hinweis, die nächsten World University Games finden in der Region Rhein-Ruhr statt.
Also bei uns zu Hause.
Im kommenden Sommer, genau. Und ich finde das immer schade, dass in Deutschland kaum jemand Notiz davon nimmt. Aber es sollte auch ein Testlauf sein für eine eventuelle Bewerbung Olympia in der Region Rhein-Ruhr.
Glauben Sie, dass das irgendwann noch kommen wird? Haben Sie die Hoffnung?
Zunächst mal freue ich mich darüber, dass die World University Games jetzt auch in Deutschland stattfinden. Ich war mehrfach in Asien dabei. Und gerade für die Sportvereine in Deutschland finde ich das immer eine Riesenchance, wenn Top-Leistungssport vor der eigenen Haustüre stattfindet, zu zivilen Eintrittspreisen. Also ich würde schon meine Hoffnungen mit Olympischen Spielen verknüpfen. Bin allerdings ein bisschen skeptisch, ob unsere Bevölkerung das will. Das scheint ja auch immer der große Knackpunkt zu sein. Infrastruktur, was fehlt, was muss gebaut werden, was kostet das?
Also wenn wir nicht gute Infrastruktur haben, wer soll es denn dann haben? Um das mal so ein ganz bisschen zynisch zu sagen. Wir sehen es ja jetzt bei den Europameisterschaften.
Genau, aber die Vorstellung bei Olympia gibt es auch von den Organisatoren hervorgeschrieben, Olympic Lanes für den Straßenverkehr. Das heißt, eine Spur wird komplett freigehalten, nur für die olympischen Fahrzeuge, die unterwegs sind, von A nach B fahren. Und da frage ich mich, wie soll das im Ruhrgebiet denn funktionieren? Bei den Straßenverhältnissen da jetzt noch eine Olympic Lane da freizuhalten, wo wir sowieso schon zu wenig Lanes, zu wenig Spuren haben.
Sind Sie denn eigentlich ein vollwertiges Mitglied, Teammitglied der deutschen Olympiamannschaft?
Ja, wir gehören zum Olympiateam etwa seit 50 Jahren. Seit den Olympischen Spielen in München ist eine gute Tradition, dass Vertreter der beiden großen deutschen Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, das Olympiateam begleiten. Wir werden also mit eingekleidet. Wir bekommen Zugang zum Olympischen Dorf. Wir haben Zugang zum Deutschen Haus. Jetzt am kommenden Donnerstag ist ein Team-D-Call per Zoom auch. Da sind wir eingeladen, um uns vorzustellen. Auch wir, das ist meine katholische Kollegin Lisa Keilmann und ich. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich ehrlich sagen, wir sind ja auch so ein Stück Feuerwehr. Wir sind im Hintergrund dabei. Wir haben viel Zeit. Wir stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir sind verschwiegen. Wir wissen, wie das normale Leben abläuft, jenseits von den Highlights wie Olympia. Ja. Aber wir gehören eben nicht in die erste Reihe der Olympiamannschaft, wohnen also nicht im Athletendorf. Das ist nicht möglich, weil die Kapazität sowieso begrenzt ist.
Ja. Sie werden eingekleidet wie das olympische Team, also das deutsche olympische Team. Laufen Sie denn auch mit ein?
Nee. Also ich war mal dabei. Das war damals in Peking bei der Schlussfeier. Da sind wir mit ins Stadion eingelaufen. In Turin damals bei meinen ersten Olympischen Spielen war ich auch bei der Schlussfeier dann mit unten im Stadion dabei. Aber in der Regel muss man sich das vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten im Vordergrund stehen sollen.
Ja.
Und das finde ich auch total wichtig, weil das sind ja diejenigen, die ihre Leistung zeigen. Und der Andrang ist immer riesengroß, gerade jetzt in Paris. Es werden ganz viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer kommen, ganz viele Familien, Politiker, Politikerinnen. Und da sind wir so wirklich in der zweiten Reihe zu Hause und müssen uns nicht in den Vordergrund schieben.
Ja. Wie war es denn in Turin, als Sie bei der Abschlussfeier dabei waren?
Das ist natürlich ein großartiges Erlebnis. Bei den Weltspielen der Studierenden sind wir immer dabei, wenn wir ins Stadion einziehen. Und auch bei der Schlussfeier und in China, das war im vergangenen Jahr in Chengdu, vor 60.000 Zuschauern und dem chinesischen Staatspräsidenten. Da können Sie sich vorstellen, das war schon olympiareif und da mal mitzugehen und das zu erleben. Da kann ich verstehen, dass junge Sportlerinnen und Sportler sagen, das ist so der großartigste Eindruck in meiner Karriere auch.
Ist das so ein Gänsehautmoment?
Auf jeden Fall. Als Team Deutschland dann miteinander einzuziehen, auch in den Gesichtern aller Beteiligten die Freude zu erleben, dabei zu sein, das ist schon was Großartiges.
Ja. Einmal kurz unterbrechen, Sie haben gerade so eine Bremse, glaube ich, hier am Unterarm. Nicht, dass Sie, ja. Bremse am Unterarm heißt natürlich, wir gehen gerade so ein Stück weit durch den Wald und dann fliegt natürlich auch einiges umher. Sie müssen anders als die Sportlerinnen und Sportler keine Olympianorm erfüllen. Welche Qualifikationen müssen Sie denn eigentlich mitbringen?
Es gibt ja in unserer evangelischen Kirche in Deutschland den Arbeitskreis Kirche und Sport. Und der Arbeitskreis Kirche und Sport hat mich damals eben vor Turin ausersehen, die seelsorgerliche Begleitung zu übernehmen. Dahinter steckte der Gedanke erstmal, du bist doch Gemeindepfarrer, du bist doch Seelsorger, du bist doch Prediger, du bist doch nah an den Menschen. Und dann kommt natürlich das Nächste, dass ich gerne Sport treibe. Ich gehöre auch zum Vorstand des Arbeitskreises Kirche und Sport der EKD und bin der Sportbeauftragte unserer westfälischen Landeskirche. Das heißt, mein Herz schlägt natürlich für den Sport. Ich treibe gerne selbst Sport. In der Gemeinde spielt Bewegung und Spiel eine große Rolle. Und natürlich habe ich auch Interesse, mir sportliche Veranstaltungen anzugucken.
Ja.
Und das ist ja Olympia wirklich was ganz Großartiges, weil da auch die Randsportarten im Mittelpunkt stehen und nicht nur Fußball, Fußball, Fußball.
Was sind für Sie Randsportarten? Rhythmische Sportgymnastik oder?
Eine Randsportart ist für mich zum Beispiel Kanuslalom. Und das finde ich interessant, weil wir in der Gemeinde auch Kanus haben. Und wenn wir schon mal auf die Ruhr gehen oder auf die Lippe, dann merkt man, was man auf dem Wasser machen kann mit den Booten, was man nicht schafft. Und wenn ich dann die Athletinnen und Athleten sehe, wie die im Wildwasserkanal dann um die Stangen rum balancieren und fahren, dann finde ich das schon grandios. Aber andere Randsportarten, finde ich, sind eben auch solche Sportarten wie Judo,
ja.
Ringen, alles, was dazugehört, Taekwondo. Und das mal aus nächster Nähe mitzuerleben und auch von den Athletinnen und Athleten zu hören, wie viel Zeit sie in ihren Sport investieren, das finde ich schon wirklich großartig. Und da muss ich sagen, ich habe immer gerne Fußball gespielt in meinem Leben, war der Torhüter der westfälischen Pastorenmannschaft. Wir sind deutscher Meister geworden. Aber mein Interesse am Fußball ist, seitdem ich bei Olympia dabei bin, hat es wirklich nachgelassen, weil ich das schade finde. Die ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler leisten Großartiges und eigentlich nimmt niemand Notiz davon.
Ja, aber bei Olympia ist es so. Also da sitze ich auch in der Regel vor dem Fernseher und schaue mir viele Sportarten an, die ich sonst gar nicht wahrnehmen würde.
Ne? Genau, also deswegen kämpfen die Sportarten ja auch darum, olympisch zu sein und zu bleiben. Und wer würde denn Notiz nehmen, auch vom Bogenschießen, wenn es Olympia nicht gäbe?
Na klar.
Wer würde Notiz nehmen vom Rudern, wenn es nicht Olympia gäbe?
Oder ich sag mal, so ein Mensch wie Timo Boll, der ja Großartiges geleistet hat beim Tischtennis, wäre wahrscheinlich gar nicht so publik, wenn es nicht Olympia gegeben
hätte.
Ja. Gibt es eigentlich Neider, die einfach sagen, hey, was du da machst, möchte ich auch gern machen.
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin mit Leib und Seele Gemeindepfarrer im beschaulichen Gevelsberg. das ist mein Ding und die seelsorgerliche Begleitung auch im Hochleistungssport, das mache ich gerne. Ich bin jedes Mal aber wieder froh, wenn ich zu Hause bin, voller Eindrücke auch. Und von daher kann ich nur von mir sprechen. Die Welt des Hochleistungssports ist ja auch eine ganz besondere Welt. Wir sehen ja auch immer nur die schillernden Fassaden nach außen, aber was sich dahinter verbirgt, wenn ich auch denke, die jungen Leute mit ihren Trainern, Trainerinnen, mit dem medizinischen Personal sind fast das ganze Jahr unterwegs rund um den Globus. Was das heißt, auch um ein normales Familienleben führen zu können, was eigentlich gar nicht möglich ist. Das sind ja alles so die Kehrseiten, die wir gar nicht wahrnehmen.
Ja. Wie wichtig ist die seelsorgerische Begleitung bei den Olympischen Spielen? Die Athletinnen und Athleten haben doch eigentlich Betreuer, Trainer, die sie ja unterstützen und wahrscheinlich auch irgendwie in ja, nicht ganz so guten Phasen halt wahrscheinlich aufbauen.
Es waren meine ersten Olympischen Spiele in Turin und da führte ein Journalist ein Interview mit mir und er sagte zum Schluss, so, jetzt stellen wir uns mal hier an den Eingang des Olympischen Dorfes und dann frage ich mal den ersten Deutschen, der rauskommt, wie er das findet, dass ein Olympiapfarrer dabei ist. In dem Moment habe ich ein Stoßgebet zum Himmel gesprochen, habe gesagt, lieber Gott, jetzt mach's gnädig. Und dann kam der Verantwortliche einer Sportart dann in den Eingangsbereich, der Journalist stellte ihm die Frage und dann sagte der gute Mann, wenn Sie mich so fragen, ich finde das eigentlich richtig gut, dass ein Seelsorgeteam dabei ist. Wenn wir sonst miteinander unterwegs sind das ganze Jahr, wir sprechen über Sieg und Niederlage, wir sprechen über Förderung, wir sprechen über Streichen der Gelder. Unser Leben dreht sich nur um Sport und ich muss sagen, ich finde das richtig super, dass ganz normale Menschen dabei sind, mit denen man über alles sprechen kann und von denen man weiß, sie sind verschwiegen und sie haben Interesse und sie behalten das für sich und sie hören zu und tragen das nicht weiter. Das war natürlich eine gute, beschreibende Antwort.
Sind es dann eher doch die allgemeinen Themen, mit denen die Sportlerinnen und Sportler an Sie herantreten? Oder geht es doch auch um Sport? Also wenn mal jetzt vielleicht der Vorlauf nicht so funktioniert hat, wie Sie sich das gedacht haben, wenn Sie vielleicht frühzeitig ausgeschieden sind oder wenn jetzt gerade der Finallauf vor der Tür steht, vielleicht da sich nochmal seelischen Beistand suchen. Das gibt's aber auch.
Sowohl als auch. Also ich erinnere mich auch an ein Abendgebet. Da war eine junge Sportlerin dabei und als man nachher ins Gespräch kam, da sagte sie, ich habe eigentlich mit Kirche und Glauben überhaupt nichts am Hut, aber ich habe eure Einladung gesehen und ich habe gedacht, morgen ist mein Wettkampf und ich will heute Abend mal was anderes hören, auf andere Gedanken kommen und deswegen bin ich jetzt dabei. Und das ist eine Antwort, aber ansonsten muss ich auch sagen, in Rio 2016 gab es ja einen Todesfall in der deutschen Mannschaft. Der Kanuslalom-Trainer, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, das waren ja auch Tage in Rio, wo viele gesagt haben, der Sport ist nebensächlich eigentlich, wenn ein junger Mensch ums Überleben kämpft und dann wird die Familie aus Deutschland ja eingeflogen. Also das war schon eine Betroffenheit und da gab es eine große Trauerfeier auch im Athletendorf, die mein damaliger katholischer Kollege und ich auch mitgeleitet haben. Und das war das erste Mal, dass in der deutschen Mannschaft während der Olympischen Spiele ein Todesfall passiert ist. Und haben vielen nachher gesagt, wie gut es ist, dass wir euch als Seelsorger dabei haben, denn das Thema Tod und Sterben, das ist wirklich nicht das, was wir sonst im Sport mit unseren Athleten besprechen. Und dann sind wir 2 Jahre später auf Einladung auch eben des Kanuslalomverbandes sind wir in Leipzig gewesen. Da machte die Mannschaft damals ein Trainingslager, Vorbereitung auf die WM wieder in Rio in Brasilien. Und die Verantwortlichen sagten, wir kommen jeden Tag an dem Kreisverkehr vorbei, an dem der Unfall damals passiert ist. Wir wohnen quasi nebenan, wo wir damals gewohnt haben. Und wir haben in 2 Jahren kein einziges Mal über den Todesfall gesprochen. Könnt ihr nicht mal in unser Trainingslager in Leipzig kommen und mit uns das Gespräch suchen? Das haben wir damals auch gerne gemacht, waren dann auf dem Friedhof. Und Stefan Hense stammte aus dem Ort und dann standen wir dann noch mal am Grab, haben so eine kleine Trauerfeier gehalten. Das war schon sehr ergreifend auch. Und auf der anderen Seite, damals waren noch junge Athletinnen und Athleten dabei, die gesagt haben, müssen wir an der Gesprächsrunde teilnehmen. Wir haben den verstorbenen Stefan Hense gar nicht gekannt. Und da merkt man eben auch, wie schnelllebig der Sport ist und wie es immer weitergeht. Also das sind ja auch solche Eindrücke und Freundschaften, die geknüpft werden. Und dann freue ich mich eben auch drauf, so manche aus dem Kanuslalom-Team in Paris wiederzusehen.
Mhm. Sie leiten auch Gottesdienste mit Ihrer katholischen Kollegin halt während der Olympischen Spiele.
Ja.
Wie ist denn da der Zuspruch?
Also man muss erst mal sagen, so in 14 Tagen Olympia, jeder hat ja einen prallvollen Terminkalender. Also da ist ja keiner, der sagt, ach heute Nachmittag, da hätte ich ja mal Zeit, zu euch zu kommen. Sondern wir suchen uns da einen guten Zeitpunkt aus, schauen dann, welche Veranstaltungen laufen. Gibt es irgendwie vielleicht auch ein Spiel von deutschen Mannschaften, wo alle hin möchten? Wir bieten einen Gottesdienst an im religiösen Zentrum des Athletendorfes. Darüber hinaus ist auch eine gute Tradition im Deutschen Haus, wo ja auch viele zusammenkommen, an nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern auch an Fans und an Betreuerinnen, Betreuer, Familienangehörige, dass wir da einen Gottesdienst anbieten. Der EKD-Sportbeauftragte Präses Thorsten Latzel aus dem Rheinland wird auch da sein und wir werden zusammen an dem Wochenende was anbieten. Also das gottesdienstliche Angebot gehört dazu mit bescheidenen Zahlen. In Rio war es natürlich dann auch was ganz anderes, als wir da saßen im Kreis und haben gebetet und sind zur Ruhe gekommen. Das war auch eine besondere Erfahrung. Es gibt auch Olympische Spiele, da sagen Teamverantwortliche, uns ist das wichtig, wir laden auch unsere Sportlerinnen und Sportler dazu ein. Und dann gab es auch schon die Momente, wo bei so einem Gottesdienst in der Wohnung dann die Goldmedaillengewinnerin da saß, die ihr Glück kaum fassen konnte. Und andere Sportlerinnen, die so enttäuscht waren von ihren Leistungen, denen fast die Tränen flossen. Und da habe ich auch gedacht, was ist das eigentlich für eine Möglichkeit, mal eine Stunde sich zurückzuziehen hinter verschlossenen Türen auch, einen Gottesdienst zu feiern. Da wurden auch keine Fotos dann gemacht, sondern wir waren nur für uns. Und das finde ich bei Olympia auch was Besonderes.
Ja. Wenn Sie den Gottesdienst abhalten in einem schwarzen Talar, tragen Sie denn auch so eine schwarz-rot-goldene Stola?
Nee. Als reformierter Pfarrer muss auch nicht immer der schwarze Talar sein. Also schwarz-rot-goldene Fahnen, die schwenken wir schon auf der Tribüne, aber beim Gottesdienst.
Ich frag, weil ich letztens mit dem Pfarrer auf Schalke
Ernst Martin Barth,
ein ganz toller Typ. Der trägt nämlich immer seinen blau-weißen Schal von Schalke 04, deswegen habe ich gefragt. Und der hat mir damals gesagt, dass er durch und durch Schalke-Fan ist.
Ich freue mich auch sehr, wenn natürlich deutsche Athletinnen und Athleten gute Platzierungen erreichen. Ich wünsche aber mir vor allen Dingen, dass es auch faire Wettkämpfe sind. Und von daher bete ich auch, dass es gelungene Olympische Spiele in Paris werden. Die Sorge vor Terroranschlägen ist ja groß. Das Thema Sicherheit spielt ja eine riesige Rolle auch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt hoffe, dass ein Deutscher da eine Medaille um jeden Preis gewinnt. Denn das finde ich ja eben auch gut. Das Team D hat dann solche Roll-Ups und Aufsteller, wo auch nochmal die Grundsätze des Sports beschrieben werden. Wir als Team D stehen für Fairness, für respektvollen Umgang miteinander.
Ja.
Wir wollen unsere beste Leistung zeigen, aber nicht um jeden Preis gewinnen.
Also stimmt das Motto, dabei sein ist alles im Grunde genommen?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn da spielen die Medien auch eine wichtige Rolle. Und wie oft wird dann der vierte Platz schon als Loserplatz nachher beschrieben? Und das finde ich schon ziemlich unbarmherzig. Und das geht auch den jungen Leuten nicht so einfach runter. Die bereiten sich vor, die qualifizieren sich, sind in Paris dabei. Und dann klappt es vielleicht nicht und dann wird jemand Neunter. Und dann heißt es nachher in den Medien, der hat versagt, der hat nur die Bronzemedaille gewonnen, war der große Favorit. Also dabei sein ist alles. Auf der einen Seite stimmt das, wenn ich auch an Dirk Nowitzki denke, damals in Peking, der gesagt habe, einmal im Athletendorf wohnen, einmal das olympische Treiben zu erleben.
Einmal die Fahne tragen.
Dann, das ist was ganz Besonderes. Aber es gibt so viele sportliche Highlights auch in diesem Jahr für die unterschiedlichen Athletinnen und Athleten. Dabei sein eben nicht immer alles nur, sondern die stehen auch ziemlich unter Erfolgsdruck.
Ja, das hängt natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen mehr damit der Sportförderung ab. Ne? Das heißt also, wenn sie die gewissen Leistungen dann nicht bringen, fallen sie wahrscheinlich auch mal vielleicht nachher aus der Sportförderung wieder raus, oder?
Genau, das ist auch interessant zu beobachten im Deutschen Haus, wo dann auch die Teamverantwortlichen dann zusammenkommen. Und die, deren Athletinnen und Athleten Medaillen gewonnen haben, die stehen dann natürlich ganz stolz und haben was vorzuweisen. Und andere, die dann eben auch in den Medien kritisiert werden als Versagerinnen und Versager, die ahnen schon, was das in der öffentlichen Diskussion bedeutet und für den Geldfluss in den nächsten Jahren, wenn eben nicht die Ergebnisse erzielt werden. Also es geht bei Olympia, muss man sagen, nicht nur die Sportlerinnen und Sportler stehen unter Druck, sondern auch die Trainer, Trainerinnen mit ihren oft kurzfristigen Verträgen, aber auch die Teamverantwortlichen. Der Deutsche Olympische Sportbund, der sich verantworten muss für das Geld, was unser Staat auch für den Sport bezahlt. Also es ist wirklich ein ganz komplexes Thema.
Ja, Sie haben gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass Sie ja auch sportlich ambitioniert sind. Das heißt, Sie haben früher Fußball gespielt. Welche Sportarten haben Sie noch ausgeübt?
Also im Moment spiele ich gerne Tennis, auch jetzt im Sommer. Unser CVM Gevelsberg hat auch eine Tennisabteilung und mit drei herrlichen Tennisplätzen. Da bin ich gerne am Start auch. Dann habe ich früher beim CVM Gevelsberg Handball gespielt auch. Ja, dann fahre ich im Sommer gerne Fahrrad und im Winter, da stehe ich gerne auf Ski und fahre Ski. Das sind so meine sportlichen Highlights.
Das ist ja doch ein weites Spektrum schon.
Genau, Winter und Sommer. Deswegen finde ich auch die Winterspiele interessant, weil da gibt es nicht ganz so viele Sportarten. Da ist das Team D auch nur halb so groß. Das ist dann auch überschaubarer, während Paris ja eine Großveranstaltung wird.
So ein bisschen privater?
Privat in dem Sinne, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wenn ich mit den altgedienten Olympioniken spreche und frage, was waren denn die beeindruckendsten Spiele, dann sagen die Winterspiele 1994 in Lillehammer und dann lächeln alle und sagen, in diesem kleinen norwegischen Dorf würde heute noch nicht mal das Pressezentrum Platz finden und 1994 haben da die Olympischen Spiele stattgefunden.
Was haben Sie denn lieber, Winter- oder Sommerspiele?
Das ist total unterschiedlich. Also ich genieße es, sowohl im Winter als auch im Sommer am Rand zu stehen und den Sportlerinnen und Sportlern zuzuschauen.
Ja, wir gehen jetzt bergab. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht langlegen. Was waren denn, also Sie haben es gerade selber gesagt, die Frage an die Sportler, was war dein Highlight an Olympischen Spielen? Was war denn jetzt Ihr Highlight?
Also da könnte ich jetzt nach 8 Olympiateilnahmen und 10 Weltspielen der Studierenden, könnte ich da eine Menge Erinnerungen weitergeben. Es gibt schöne Erinnerungen, es gibt traurige Erinnerungen. Rio, der Todesfall in der deutschen Mannschaft,
ja.
Das war wahrscheinlich die traurigste Erinnerung auch an Olympische Spiele und trotzdem eine ganz tiefgehende. Weil da nämlich auch Sportler und Sportlerinnen im Gespräch plötzlich sagen, wenn ein junger Mensch stirbt, dann weiß man doch erstmal, was im Leben wirklich wichtig ist. Und dann ist doch unser Sport, den wir treiben, im Grunde genommen so nebensächlich und nur eine Phase in unserem Leben. Da geht es doch um ganz andere Dinge. Und das ist tatsächlich so.
Wie ist das denn, wenn Sie in einem olympischen Dorf einem Dirk Nowitzki über den Weg laufen? Da träumt ja jeder Normalsterbliche mal davon, ich sag mal, so einen Superstar, wie er nun ist und war, zu begegnen und vielleicht mal einen Satz zu wechseln.
Ja, aber deswegen bin ich ja nicht dabei. Und da muss ich auch sagen, 2008 bin ich Dirk Nowitzki begegnet und dann habe ich auch ein Foto gemacht mit den Basketballern. Ich selbst bin 2 Meter groß, aber die Basketballer deutlich größer noch und vor allen Dingen deutlich breiter. Das ist ganz nett fürs Familienalbum, aber darum geht es ja bei Olympia nicht, sondern die Sportlerinnen und Sportler und alle, die dabei sind, die haben ja auch ihr Leben und das Leben ist eben nicht nur Sport. Und wenn mir dann ein Trainer erzählt auf die Frage, ach, wie geht's dir denn, ich freue mich, dich nach 4 Jahren wiederzusehen, dann sagt er mir, im Grunde genommen müsste ich eigentlich zu Hause sein. meine familiäre Situation, die ist so in Turbulenzen geraten. Wir haben uns getrennt, meine Frau und ich, da gibt es die Kinder. Und eigentlich müsste ich zu Hause sein und jetzt bin ich hier und soll meinen Sportlerinnen und Sportlern den Eindruck vermitteln, ihr seid gut, ihr seid die Besten und ihr holt eine Medaille, aber eigentlich bin ich wo ganz anders in Gedanken. Und das sind ja auch Beispiele dafür, wie wichtig es ist, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger dabei sind, die eben dafür auch ein offenes Ohr haben und sich in die Situation reinversetzen können.
Ja. Wollen Sie uns denn trotzdem noch mal so ein Highlight sagen, was bei Ihnen auf jeden Fall so im Gedächtnis geblieben ist und für immer bleiben wird?
Also ein Highlight, das war wirklich der Gottesdienst damals auch mit der Goldmedaillengewinnerin in Peking. Das war schon was ganz Besonderes, die strahlenden Gesichter zu sehen der Gewinnerinnen und Gewinner. Das sind immer Highlights, die Freude auch.
Ja, also jetzt kein spezielles, sondern einfach die Freude der Menschen halt.
Ja, ein Highlight war natürlich auch in Rio das Endspiel der Fußballer, weil da nämlich das deutsche Olympiateam ja im Finale stand gegen Brasilien im Maracanã-Stadion. Und einer der deutschen Spieler war mein ehemaliger Gebelsberger Konfirmand Lukas Klostermann. Und ich saß auf der Tribüne neben seinem Vater und wir haben das deutsche Team angefeuert, haben die brasilianische Atmosphäre aufgesogen. Ich habe Lukas getroffen, auch im Athletendorf. Das war schon was Besonderes.
Ja klar, wenn man einen Jungen aus der Gemeinde trifft, der dort teilnimmt.
Ja, der früher auch schon den westfälischen Konfi-Cup mitgewonnen hat. Dann sind das so Verbindungen, wo man merkt, wir prägen ja auch in unserer kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit Heranwachsende, streuen Samen aus und hoffen, dass irgendwann der Samen mal aufgeht.
Lukas Klostermann, müssen wir sagen, spielt heute noch Fußball und zwar beim RB Leipzig. Rechter Verteidiger, hat diesmal ganz knapp die Europameisterschaft verpasst.
Genau, und dann gibt es noch eine Gebelsberger Konfirmandin, die aber in der anderen Gebelsberger Konfi-Gruppe war, die auch schon mit mir den westfälischen Konfi-Cup gewonnen hat. Das ist Lena Oberdorf.
Ja, mehr im Begriff. Die wechselt jetzt zum FC Bayern München.
Genau. Also Gebelsberg scheint so fußballerisch alles andere als beschaulich zu sein.
Ja, und wir haben ja noch Alexandra Pop
aus Sülschede.
Ja, genau. Ja, Sie haben jetzt gerade von Fußball geredet. Wissen Sie schon, was Sie sich für sportliche Highlights angucken werden? Müssen Sie eigentlich da eine Karte kaufen oder sind Sie denn einfach akkreditiert und können hingehen, wo Sie wollen?
Das ist völlig unterschiedlich auch. Ich erinnere mich dran, damals in Sotschi bei den Winterspielen. Niemand wollte nach Sotschi. Es gab ganz, ganz wenig deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz, ganz wenige Familienangehörige. Und da hatte ich eine Akkreditierung bekommen, auch vom Deutschen Olympischen Sportbund, der uns als Seelsorger natürlich ermöglicht, auch nahe dabei zu sein. Da konnte ich mir jede Sportart angucken. In Paris wird es aber wahrscheinlich so sein wie in London. Der Andrang und der Run auf Karten wird enorm groß sein. Und da finde ich, da stehen auch erstmal die Familienangehörigen im Mittelpunkt. Die sollen dann auch ihre Sportlerinnen und Sportler anfeuern können.
Ja.
Und wir haben uns aber auch um Karten bemüht. Ganz buntes Spektrum, Randsportarten, Kanuslalom. Rudern,
ja.
Badminton, Tischtennis, moderner Fünfkampf, aber natürlich auch Leichtathletik und Handball. Von daher freue ich mich eben auch, ganz viel Sport zu sehen und den olympischen, hoffentlich Pariser Geistern aufsaugen zu können.
Wird es denn auch in Zukunft, wenn Sie vielleicht irgendwann in Ruhestand gehen, wann wird es sein?
Ja, in 2-3 Jahren.
Ach, das ist ja gar nicht mehr so weit. Die gehören auch zu den Boomer-Jahren. Glauben Sie, dass es danach noch einen Olympiafahrer oder eine Olympiafahrerin geben wird, angesichts der augenblicklichen Situation, der Sparzwänge, des fehlenden Personals?
Ja, also erstmal hoffe ich, denn der Sport sagt ja, wir sind das größte Feld in unserer Gesellschaft. Dann werden immer die Mitgliederzahlen genannt, die der Deutsche Olympische Sportbund hat. Und ich finde, viele Gemeindeglieder sind ja auch Mitglieder in Sportvereinen. Und von Seiten des Sports gibt es schon das Bedürfnis, sich auszutauschen. auch über solche Themen wie, was wollen wir, wie ist mit Fairplay, wie sieht es mit Gewalt im Sport aus. Und da wäre es natürlich schade, wenn die Kirche da keine Antwort drauf geben könnte, weil niemand mehr da ist, der das Feld beackert. Ich bin Gemeindepfarrer und ich mache das mehr oder weniger nebenamtlich,
ja. Die
Olympiaseelsorge auch. Und das wünsche ich mir auch von unserer Kirche, dass der Arbeitskreis Kirche und Sport wahrgenommen wird. Es ist ein kleiner, aber feiner Arbeitskreis. Wenn ich jetzt auch dabei war, Anfang Februar, beim Deutschen Olympischen Sportbund und dem Jahresempfang, hat dann Thorsten Latzel als EKD-Sportbeauftragter sozusagen den viertelstündigen Impuls geliefert. Und alle waren ganz begeistert. Dann, finde ich, merkt man, dass von Seiten des Sports schon ein großes Interesse da ist, eine Gemeinschaft zu suchen. Und da wünsche ich uns als Kirche eben auch, dass wir Ansprechpartner sind.
Ja, es ist ja auch der andere Aspekt dabei zu sehen, die Menschen kommen ja nicht mehr zu uns. Deswegen muss man vielleicht auch mehr zu den Menschen gehen. Und da bietet ja so ein großes Event, so ein großes Fest wie die Olympischen Spiele natürlich auch für die Kirche eine große Chance.
Genau, allerdings lasse ich mir auch nicht mehr einreden, dass unser Glaube oder die Bibel oder das Reden von Gott altmodisch oder von gestern sei, sondern wenn ich da auch höre, wie unser Leben abläuft, was hinter den Fassaden unserer Häuser los ist, da finde ich, da haben wir die beste Botschaft der Welt noch weiter zu sagen. Und dass es uns dann gelingt, auch gute Wege zu finden, um gerade junge Menschen anzusprechen, der Wunsch ist groß.
Herr Weber, das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch, für diesen tollen Spaziergang am Montagmorgen durch Gevelsberg. Übrigens ist mir gar nicht so unbekannt, weil A, meine Schwester hier wohnt und B, ich ursprünglich aus Hagen komme.
Also
von daher auch die Nähe im
Grunde. Wer aus Hagen kommt, der kennt kein Heimweh, oder?
Das ist jetzt sehr fies. Wir machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Es war schön mit Ihnen, Herr Weber.